Gabi Fröhlich ist für Sie am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute am Internationalen Frauentag. Der Aktionstag für die Rechte von Frauen, der wurde zum ersten Mal im Jahr 1911 begangen. Damals ging es vorwiegend um das Wahlrecht für Frauen, das ja auch in Deutschland erst im Jahr 1918 eingeführt wurde. Jedes Jahr wird der Weltfrauentag seit 1921 begangen und in Berlin wird seit 2 Jahren dafür gesorgt, dass dieser Tag auch wirklich an niemandem vorübergeht. Da ist der 8. März nämlich seit 2019 ein gesetzlicher Feiertag. Wir widmen uns hier in der Lebenshilfe am Weltfrauentag einem Thema, das im Grunde eine Armutserklärung für unsere ganze Gesellschaft ist. Dem Menschenhandel oder noch brutaler gesagt der Sklaverei, die ziemlich schamlos direkt vor unserer Nase betrieben wird. Alle wissen darum, aber irgendwie scheint man der Geschichte nicht Herr werden zu können oder zu wollen. Die Sklavinnen des 21. Jahrhunderts stammen aus Nigeria, Rumänien und anderen Teilen der Welt, vorwiegend aus Afrika und Osteuropa. Sie werden verkauft, benutzt und misshandelt, praktisch vor unserer Haustür. Sex mit diesen Frauen kostet zum Teil nicht mehr als ein belegtes Brötchen. Und selbst von diesem Wenigen bleibt kaum etwas bei den Frauen selbst. Die Arbeitsbedingungen sind unsäglich, mal ganz abgesehen von der Arbeit selbst, und ein Entkommen sehr schwer. Da tun sich viele Fragen auf. Wie kann es sein, dass immer noch so viele Frauen in den Fängen der Menschenhändler landen? Wie kann es sein, dass die sogenannten Kunden das Spiel mitspielen? Warum greifen die Behörden nicht beherzter durch? Wir haben doch seit 4 Jahren ein Prostitutionsschutzgesetz. Warum greift es nicht? Wie geht es, wie steht es um das sogenannte schwedische Modell, bei dem das Nutzen von Sexdiensten selbst unter Strafe gestellt wird? Viele Fragen, die wir mit 2 Mitarbeiterinnen von Solvodi, das steht für Solidarity with Women in Distress, also Solidarität mit Frauen in Not. Solvodi wurde 1985 von der deutschen Ordensfrau Lea Ackermann gegründet, zunächst in Kenia, eben weil sie dort als Missionsschwester die Not der Armutsprostitution kennengelernt hatte. Schwester Lea war selbst oft bei uns hier bei Radio Horeb auf Sendung. Inzwischen hat sie die Leitung von Solvodi in jüngere Hände gelegt. Und so begrüße ich uns aus Boppard bei Koblenz zugeschaltet, Maria Decker. Sie ist erste Vorsitzende von Solvodi Deutschland. Herzlich willkommen, Frau Decker.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Und ebenfalls unser Gast ist die Leiterin der Solvodi Beratungsstelle Bonn, Katharina Hein. Herzlich willkommen auch Ihnen, Frau Hein. Schön, dass Sie dabei sind.
Guten Morgen, Dankeschön.
Frau Decker, gucken wir kurz zu den Anfängen nochmal zurück von Solvodi. Was hat denn Schwester Lea damals in Kenia so bewegt, dass sie Solvodi gegründet hat?
Ja, Schwester Lea kam als junge Ordensfrau nach Afrika und wurde dann unter anderem nach Kenia gesandt. Sie sah dort viele junge Frauen, die sich aus Armut prostituieren mussten, um Geld für sich, für ihre Kinder, für das Lebensnotwendigste zu beschaffen. Und diese Not der Frauen hat sie nicht mehr losgelassen. Sie wollte nicht, dass diese Frauen stigmatisiert ausgegrenzt werden, sondern sie wollte diesen jungen Frauen eine Chance geben. Empowerment ist ein ganz wichtiges Wort, das Schwester Lea immer wieder benutzt. Diesen Frauen eine Chance geben, ihnen helfen, eine Ausbildung zu machen, ein kleines Geschäft zu eröffnen, irgendwas, womit sie ihren Lebensunterhalt eben auf eine Weise verdienen können, die weniger verletzend und entwürdigend ist. Das war für sie ganz wichtig. Und als sie dann nach Deutschland zurückgekommen ist, hat sie eben gesehen, dass es auch in Deutschland viele Frauen gibt, die sich aus Zwangslagen heraus prostituieren müssen. Und von daher war ihr klar, der Einsatz muss auch hier weitergehen.
Damals in Kenia, wer waren denn da die Kunden? Also sind das Einheimische gewesen oder gab es damals schon den regelrechten Sextourismus auch?
Also es gab damals auch schon den Sextourismus, europäische Touristen, Amerikaner, aus allen Ländern. Sie erzählt immer wieder von diesem großen Kriegsschiff aus den USA, das in Mombasa Halt gemacht hat und wo dann die Soldaten in die Stadt geströmt sind. Und sich die Frauen gekauft haben.
Wenn wir heute jetzt zum Weltfrauentag 2021 Bilanz ziehen, was hat sich seitdem auf diesem Gebiet verändert?
Also verändert hat sich sicher, dass das Ausmaß wohl möglich noch größer geworden ist und dass wir viel mehr Strukturen organisierter Kriminalität im Prostitutionsgewerbe haben. Also der Menschenhandel hat deutlich zugenommen und die Brutalität dahinter ebenso. Vielleicht hat sich das Bewusstsein ein bisschen verstärkt, was da passiert, aber es ist natürlich noch lange nicht da, wo es sein müsste. Und insbesondere das Bewusstsein eben für diese Strukturen des Menschenhandels, das fehlt noch vielfach in der Gesellschaft. Und da würden wir uns wünschen, dass das einfach noch ein bisschen stärker in die Gesellschaft hineingetragen wird, was da wirklich passiert.
Gucken wir vielleicht auch mal ganz kurz auf Zahlen. Das ist ja ganz, ganz schwierig, weil eben Menschenhandel ist ja per se illegal. Dennoch scheint es, Sie sagen, es hat auf jeden Fall zugenommen. Auch in Deutschland, da scheint ja sehr, sehr viel, also es scheint ein regelrechter Handelsplatz zu sein. Man hat auch Deutschland das Bordell Europas genannt. Weiß man irgendwas über Zahlen hier?
Also das Dunkelfeld ist sehr, sehr groß. Dem BKA liegen pro Jahr so ungefähr 300 bis 400 Fälle vor, aber das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Bei Solvodi melden sich jedes Jahr auch so etwa 400 Frauen, bei denen der Verdacht auf Menschenhandel besteht. Aber da eben viele dieser Frauen wirklich gefangen gehalten werden, kaum nach außen können, auch kaum die Möglichkeiten dazu haben, weil sie nicht wissen, wohin sie sich überhaupt wenden sollen, ist da von einer sehr hohen Dunkelziffer leider auszugehen.
Hat denn die, also jetzt die Bordelllandschaft, die ist ja seit Monaten geschlossen. Da hat Corona natürlich auch zugeschlagen. Ich glaube, da war mal irgendwie 2 Wochen im Herbst kurz geöffnet, dann wurde wieder alles dicht gemacht. Klar, ist ein absolutes Kontaktgewerbe, wenn man es mal auch nüchtern betrachtet. Haben sich diese Schließungen der Bordelle irgendwie auf das ganze Thema Menschenhandel, Zwangsprostitution auch ausgewirkt?
Ja, zum Teil wurden eben die Frauen gerade bei den Osteuropäerinnen in die Heimatländer zurückverbracht, weil sie eben in Deutschland kein Geld mehr für die Zuhälter verdienen konnten. Ein Teil ist sicher in die Illegalität gegangen, dass in Wohnungen weiterhin Prostitution stattfindet. Natürlich melden sich auch immer wieder Frauen bei uns, die jetzt aussteigen wollen, die Hilfe benötigen.
Gucken wir mal zu Frau Hein, wie das ist bei Ihnen in der Beratungsstelle Bonn. Wie läuft denn Beratung aktuell bei Ihnen überhaupt?
Ganz unterschiedlich. Also wir treffen die Klientinnen schon noch, dann natürlich mit einem Abstand und die Beratungen laufen natürlich mit einer Maske nur. Generell ist es schwieriger. Wir haben aber auch gerade durch die Corona-Situation mehr Frauen, die in der Prostitution sind, die jetzt akute Hilfe benötigen. Das sind viele Frauen aus Europa, die auf einmal nicht mehr arbeiten dürfen und können und auf einmal vor dem Nichts stehen, die auch keine Möglichkeiten haben, nach Hause zu fahren und da haben wir sehr, sehr viel Arbeit gehabt, um die Frauen in Leistung zu bekommen. Beispielsweise, dass sie Leistung vom Jobcenter bekommen haben. Das hat auch sehr gut geklappt in vielen Fällen. Das hat auf jeden Fall in der Corona-Zeit sehr zugenommen.
Vielleicht können Sie uns, Frau Hein, mal kurz erzählen, was Sie für Geschichten begegnen in den Beratungen. Gibt es so was wie so einen ganz exemplarischen Fall von Frauen, mit denen Sie zu tun haben?
Ja und nein. Ich glaube, wenn wir zum Beispiel uns die nigerianischen Frauen anschauen, dann ist es sehr, sehr oft so, dass vor der Flucht etwas ganz Schlimmes passiert ist. Also das kann eine Zwangsheirat sein, dass eine Frau beispielsweise von der Familie zwangsverheiratet werden soll oder aber die Tochter soll beschnitten werden. Es gibt meistens eine ganz schlimme Situation, wenn nicht sogar mehrere schlimme Situationen. Ja, das heißt, es gibt schon traumatische Erfahrungen, bevor der Menschenhandel passiert. Und dann ist es häufig so, dass die Frau beispielsweise irgendwo Schutz sucht, also vielleicht flieht sie auch erstmal innerhalb des Landes und sitzt dann beispielsweise beim Friseur und eine Frau oder ein Mann kriegt mit, dass es ihr nicht gut geht und spricht sie an und sagt, ich kenne da jemanden, ich habe eine Tante in Italien, die macht Haare, die hat einen Friseursalon, das wäre doch was, da kannst du von hier fliehen. Oder aber ganz oft werden Frauen auch auf dem Markt angesprochen, weil die MenschenhändlerInnen, die sehen natürlich vulnerable Frauen, die haben ein Auge dafür. Und dann werden sie angesprochen und dann gibt es jemanden in Europa, die Tante, eine Freundin, die dann helfen kann. Und dann wird angeboten, die Überfahrt, die Reise zu organisieren. Dann der Menschenhändler, die Menschenhändlerin organisiert dann auch Pässe, kümmert sich quasi um alles. Und die Frauen in Nigeria, die leisten dann noch einen Juju-Schwur, eine Art Voodoo-Ritual. Das ist sehr, sehr wichtig für den nigerianischen Menschenhandel. Daher funktioniert er auch so gut. Und da schwören sie, dass sie das Geld für die Reise zurückzahlen müssen, dass sie auch zu keiner Polizei gehen, dass sie darüber nicht reden. Und dann geht es über die Wüste, meistens erst dann nach Libyen. Und da fängt die Prostitution an. Meistens ist dann noch mal was auf der Fluchtroute passiert. Also da passieren auch noch mal schlimme Sachen. Viele Frauen werden vergewaltigt auf der Fluchtroute. Und in Libyen kommen sie in sogenannte Connection Houses. Das sind Bordelle. Da werden die Frauen hingebracht und müssen da erstmal für einige Monate arbeiten. Und da auf einmal werden sie dann damit konfrontiert, dass sie in die Prostitution sollen. Und wenn sie dann da einige Monate sind, geht es weiter, meistens dann übers Mittelmeer nach Italien. Und dann werden sie dort zur Prostitution gezwungen. Häufig lernen sie dort das erste Mal die Madame kennen. Das ist die Zuhälterin, die wird so genannt, die vermeintliche Tante, die einen Friseursalon hat. Und die sagt dann der Frau, deine Überfahrt, deine Reise hat 30.000, 40.000, 50.000 Euro gekostet. Und bevor du frei bist, musst du das erstmal abarbeiten. Und der einzige Weg, das zu tun, ist die Prostitution. Und dann sind die Frauen gefangen.
Ja, Sie haben eben auch gesagt, MenschenhändlerInnen, das heißt, da sind auch Frauen dran beteiligt an diesen ganzen Systemen.
Auf jeden Fall. Es ist beim nigerianischen Menschenhandel so, also die Mafia ist da auf jeden Fall mit involviert. Es gibt verschiedene mafiöse Strukturen, verschiedene Organisationen, zum Beispiel Black Axe ist eine nigerianische Mafia. Und es gibt auch Unterorganisationen. Und dazu gehören auch Frauen. Und sehr, sehr viele Madams, die jetzt Zuhälterinnen sind, sind früher selber in der Prostitution gewesen und sind Opfer von Menschenhandel geworden. Und Menschenhandel funktioniert auch nicht einfach so. Also man muss sich vorstellen, das sind ganz verschiedene Menschen daran beteiligt, die daran profitieren. Also es ist die Madame, es sind die Menschen, die ihr zuarbeiten, es sind die Schlepper. Also es ist ein riesiges Netzwerk, das miteinander arbeitet, weil es einfach ein unfassbar lukrativer Bereich ist.
Und diese mafiösen Strukturen sind dann aber in dem Heimatland ansässig vor allem, oder geht das dann nahtlos über auch in Leute, die profitieren jetzt hier bei uns in Europa vor Ort, also in Deutschland dann auch Deutsche?
Das sind mafiöse Strukturen, die in den Heimatländern sind, aber auch in Italien. Es besteht eine unglaubliche lange Handelstradition zwischen Nigeria und Italien beispielsweise. Und die italienische Mafia, die nigerianische Mafia ist unglaublich präsent auch in Italien. Und mittlerweile, glaube ich, bekommt hier auch das BKA mit und ist da auch aktiv, weil auch die nigerianische Mafia sich in Deutschland ausbreitet. Also das Netzwerk zieht sich durch verschiedene Länder und sie sind überall aktiv. Und deswegen blüht der Menschenhandel, besonders der nigerianische Menschenhandel auch so, weil es ein unglaublich gut funktionierendes Netzwerk ist.
Frau Decker, Sie haben jetzt eben diesen Beispielfall gehört, den Frau Hein geschildert hat. Das kennen Sie ja aus allen auch anderen Beratungsstellen. Wie ist das mit, also wir haben jetzt gehört von diesem Beispiel Nigeria. Ist das jetzt einfach, das ist die im Moment die präsenteste mafiöse Struktur, mit der Menschenhändler, ja, mit denen die auch die Behörden und so zu tun haben? Ist das richtig gerade kommt? Ist das die Struktur, die am meisten hier sichtbar ist? Nämlich, ich erinnere mich noch vor ein paar Jahren, da sprachen wir vor allem von Osteuropäerinnen.
Ja, es gibt beides. Also im Moment macht uns die nigerianische Mafia sehr große Sorgen, weil sie eben auch sehr brutal vorgeht und weil sie, wie Frau Hein das ja auch gesagt hat, dabei ist, sich sehr massiv in Europa auszubreiten und insbesondere auch in Deutschland. Daneben gibt es natürlich schon auch noch die osteuropäischen Frauen, die auch über Strukturen organisierter Kriminalität nach Deutschland verbracht werden. Das sind verschiedene Gruppen beteiligt. Das sind teilweise osteuropäische mafiöse Strukturen. Das sind aber zum Beispiel auch Hells Angels und andere Gruppen in Deutschland. Die osteuropäischen Frauen findet man sehr viel auf dem Straßenstrich. Da kann die Frau Hein sicher noch einiges mehr dazu sagen.
Das heißt, das sind komplett parallel funktionierende, mafiös organisierte Strukturen.
Ja, es mag natürlich sein, dass es da mittlerweile auch schon Verbindungen gibt, dass die eine Gruppe Hilfsleistungen bei der anderen Gruppe einkauft, wenn es zum Beispiel darum geht, ein Mädchen wieder aufzuspüren oder solche Sachen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da auch eine Zusammenarbeit gibt, aber es sind zwei verschiedene Kanäle.
Und werden dann auch die klassischen deutschen Bordelle von diesen Strukturen sozusagen bestückt? Gehen die Frauen dann aus dem nigerianischen oder dem osteuropäischen Menschenhandel, landen die auch in den normalen deutschen Bordellen, oder spielt sich das alles komplett illegal ab, also auch abseits von, dass Frauen jemals irgendwo gemeldet werden oder so?
Also die landen auch in den Bordellen, nicht nur, aber auch. Und die, man muss ja sehen, die meisten Frauen in den Bordellen sind dort ja nicht angestellt, sondern als Solo-Selbstständige tätig. Das heißt, die Frauen mieten praktisch ein Zimmer in den Bordellen, zahlen da 140, 150 oder mehr Euro pro Nacht und agieren wie Selbstständige. Von daher sind da auch wenig Strukturen, dass die Frauen sich anmelden oder angemeldet werden, weil sie eben nicht wie normale Angestellte tätig sind, sondern das Risiko liegt allein bei den Frauen.
Was bedeutet das konkret für die Frauen? Also wie kriegen die das organisiert? Also ich meine, die kommen da aus Nigeria, haben ja wahrscheinlich noch nicht mal eine Aufenthaltsgenehmigung irgendwie ordentlich und stehen dann vor so einem Zimmer, da müssen sie erstmal 150 Euro die Nacht abdrücken. Also wie kann das denn konkret überhaupt laufen? Vielleicht sagt das Frau Hein mal.
Das ist auch ganz unterschiedlich. Also generell muss man sagen, dass die Frauen, die aus Drittstaaten kommen, die brauchen natürlich, haben Sie schon gesagt, eigentlich eine Arbeitserlaubnis und eine Aufenthaltsgenehmigung. Auch nach dem Prostituiertenschutzgesetz, dass sie sich anmelden und das Ordnungsamt auch eigentlich kontrolliert. Das heißt, das Ordnungsamt sollte auch in die Bordelle gehen oder über den Straßenstrich und schauen, haben die Frauen sich nach dem Prostituiertenschutzgesetz angemeldet und haben sie die blaue Karte. Das ist dann eine Karte, da steht auch der Aliasname drauf und das geht einher mit einer Beratung beim Gesundheitsamt. Das sollte natürlich dazu dienen, auch den Menschenhandel ja, zu bekämpfen und das funktioniert natürlich nicht, wenn man keine Dokumente hat und die Menschen auch nicht wollen, dass man mit irgendjemandem spricht. Das heißt, wenn wir aufsuchende Arbeit gemacht haben, beispielsweise im Bordell in Bonn, dann haben wir auch nicht so häufig nigerianische Frauen angetroffen, weil die natürlich häufig in Wohnungen gebracht werden und das alles im Geheimen stattfindet. Das sind dann nicht angemeldete Wohnungen, weil natürlich jetzt nach dem Prostituiertenschutzgesetz muss sich jeder Bordellbetrieb anmelden. Also eigentlich darf es keine Bordellwohnungen mehr geben, die nicht angemeldet sind. Aber es ist einfach so, dass die Frauen nicht häufig in Bordellen angetroffen werden, damit es geheim bleibt. Und natürlich, die sind verängstigt, die wollen mit niemandem sprechen, sie wissen, dass sie überwacht werden und das ist eine ganz, ganz schlimme Situation. Und wenn sie in Bordellen arbeiten, beispielsweise die nigerianischen Frauen, dann haben wir es häufig erlebt, dass die eine Woche da ist und die nächste Woche nicht mehr. Das heißt, die werden auch von den MenschenhändlerInnen in verschiedene Bordelle gebracht und in Bordellwohnungen. Oder wenn es dann brenzlig wird, dann auf einmal wieder in eine andere Wohnung. Also da gibt es einen unglaublichen Austausch, dass es nicht auffällt. Wir haben aber auch schon oft von der Polizei gehört, dass dort mit falschen Dokumenten gearbeitet wird. Also dass dann durchaus eine Frau auf einmal ein Dokument hat, auf dem sie älter ist oder einen Aufenthaltstitel hat und es sich da um gefälschte Dokumente handelt.
Gucken wir erst nochmal, ich würde dann gerne auch noch auf diese Privatwohnungen kommen gleich, aber erst nochmal auf die Situation in den Bordellen. Was sind da die Arbeitsbedingungen für die Frauen ganz konkret vor Ort? Ich weiß, mich hat das mal furchtbar schockiert, als ich vor ein paar Jahren gelesen habe, dass es eben diese Billigbordelle regelrecht wie Pilze aus dem Boden geschossen sind in den letzten Jahren. Und da wird dann geworben auf den Seiten, ich habe mir das mal angeguckt. Eben, keine Ahnung, 25 € Bier, Wurst inklusive und mit jeder Frau, die du willst, so viel du willst, was du willst. Also man kann sich wirklich nur, man möchte sich gar nicht vorstellen, was hinter diesem wie, was und wie oft und mit wie vielen Leuten man sich noch, was sich dahinter versteckt. Aber vielleicht können Sie doch mal sagen, wie sieht denn so ein Arbeitstag aus? Kann die Frau irgendwie entscheiden, was da mit ihr passiert, was sie machen möchte und was sie vielleicht auch nicht machen möchte?
Wenn man sich vorstellt, dass man für einen Tag eine Miete von 150 € zahlen muss, noch mehr, dann beginnt die Frau natürlich ihren in Anführungsstrichen Arbeitstag mit einem unglaublichen Druck. Das heißt, je nach Preis muss sie vielleicht 4, 5 Freier bedienen, damit sie überhaupt erstmal die Zimmermiete hat. Dann muss sie noch was essen, dann braucht sie noch Hygienemittel, dann braucht sie noch Kondome. Das alles muss sie erstmal reinholen. Und natürlich ist es dann so, dass die Frau sich das nicht aussuchen kann. Natürlich kann sie, wenn sie im Bordell arbeitet und da kein Zuhälter nebensteht. Und als wir auch so eine Arbeit im Bordell gemacht haben, da haben wir dann auch keinen Zuhälter daneben stehen sehen, weil das natürlich auch die Freier abschrecken würde. Aber natürlich weiß sie, dass sie die Miete reinholen muss. Und wenn sie die Miete nicht bezahlt, dann wird das Zimmer gesperrt, bis sie das bezahlt hat. Und wir haben super oft erlebt, dass die Frauen ja sehr, sehr wenig Geld dort machen. Also wir sind sehr, sehr oft in den Gesprächen gewesen mit den Frauen und dann fragen wir natürlich, wie läuft es heute? Und je nach Monat, je nach, ja, ist es vor den Feiertagen, nach Feiertagen, ist es Anfang des Monats, Ende des Monats, wie ist gerade die Situation, gab es super häufig verzweifelte Frauen, die gesagt haben, ja, es läuft gerade überhaupt nicht gut und wenig, wenig Kunden. Aber die Realität sieht einfach so aus, dass die Frauen nicht entscheiden können, dich nehme ich und dich nehme ich nicht, sondern dann auf das Geld angewiesen sind, ganz klar.
Also zu den Mietkosten und all dem, was Sie eben noch beschrieben haben, kommen ja noch die Schulden dazu, die sie auch noch abzahlen muss.
Genau, natürlich. Wenn es Schulden sind beim nigerianischen Menschenhandel und dann müssen sie super viel abbezahlen, das sind natürlich völlig utopische Summen. Also eine Überfahrt, eine Reise kostet ja nicht 40.000, 50.000 €. Das Schlimme ist, dass beim Dudu in Nigeria während dieses Schwur, dann wird die Summe auch häufig schon genannt. Aber eine nigerianische Frau, die kennt den Naira, die weiß aber nicht, wie viel sind denn 40.000 €. Und dann wird das gesagt und nachher noch als Druckmittel verwendet. Ja, wir haben durch den Schwur geleistet und musst 40.000 € abbezahlen. Das wurde dir gesagt. Klar, also die behält natürlich auch nichts für sich. Die muss alles abgeben und hat den Druck der Zimmermiete auf jeden Fall. Aber generell unsere Erfahrung ist es auf jeden Fall, dass die nigerianischen Betroffenen vom Menschenhandel eher im Untergrund eher in Bordellwohnungen arbeiten.
Das heißt, wir hören raus, die erste Sorge dieser Frauen ist das Geld. Erstmal, dass sie das Geld unter, sie steht da furchtbar unter Druck und muss erst gucken, dass das Geld wieder reinkommt. Die Würde, die rutscht dann auf den untergeordneten Platz. Ob da etwas, was ein Freier verlangt, vielleicht wirklich etwas ist, was so gar nicht mehr geht, womit sie gar nicht klarkommt. Wahrscheinlich, nachdem sie sich den Job nicht ausgesucht hat, ist sowieso alles No-Go da. Also eigentlich etwas, was sie nicht will. Da ist es dann fast schon, kommt es auf die Details dann wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig an, oder?
Ich glaube auch, dass häufig so eine Machtausübung der Männer beispielsweise, die kündigen das auch sehr, sehr selten an. Also Frauen in der Prostitution erleben sehr, sehr häufig Gewalt und Übergriffe. Das ist ein Job, der sehr risikobehaftet ist. Und ich glaube, viele Frauen in der Prostitution, das ist unsere Erfahrung, die erleben dann auf einmal so eine Situation. Also dann ist ein Freier da, der schien nett und auf einmal macht er irgendetwas, was sehr brutal ist. Und dann ist es natürlich für sie schwer, sich dann in dem Moment dagegen zu wehren. Und natürlich hätte sie sich darauf nicht eingelassen. Aber der Freier nutzt dann auch diese Macht aus und den Moment. Und daher ist es ein Job, der für viele Frauen dann auch mehr traumatische Erfahrungen mit sich bringt.
Man hört, das funktioniert nur, das sagen ja manche Frauen, die ausgestiegen sind aus dem Gewerbe, das funktioniert nur, weil viele einfach Drogen nehmen, um sich zu betäuben oder viel Alkohol trinken.
Das stimmt. Generell ist es häufig so, dass die Frauen, das ist eine Art Dissoziation, dass sie beispielsweise auch während der Prostitution, ja, man kann das beschreiben, als würden sie so aus dem Körper austreten, dass sie abschalten. Häufig müssen sie Drogen nehmen, dann nehmen sie etwas zum Aufputschen oder aber, wenn sie schlafen müssen, damit sie einschlafen können. Viele leiden auch unter körperlichen Schmerzen, ja, dass sie Rückenprobleme haben etc. oder andere Schmerzen oder, ja, ich nehme mal als Beispiel, ja, eine Blasenentzündung und dann müssen sie aber trotzdem arbeiten. Das ist dann kein Job, indem sie sich einfach mal 3 Tage frei nehmen können. Das funktioniert einfach nicht. Also Drogen, damit sie sich betäuben können, spielt eine riesengroße Rolle.
Gucken wir noch mal auf den illegalen Bereich darin, also die Frauen, die nicht in offiziell gemeldeten Bordellen arbeiten, sondern da spielt sich das in Privatwohnungen ab. Mir ist eben hängen geblieben, Frau Hein, dass Sie gesagt haben, da können Sie nicht gefunden werden. Die Menschenhändler verstecken Sie gut. Aber das Rotlichtmilieu lebt doch davon, gefunden zu werden. Wie kann es denn sein, dass Freier die Frauen finden? Die müssen ja gefunden werden. Und die Polizei nicht.
Das ist eine gute Frage. Ich würde das auch gerne wissen, wie das so ganz genau funktioniert. Wir haben da auch unglaublich viele Fragezeichen noch. Es stimmt auf jeden Fall. Generell sagt man, dass Prostitution schwierig in den Untergrund rutschen kann, weil ja eigentlich es immer ersichtlich sein muss für die Freier. Das stimmt. Aber es gibt auch da, glaube ich, Riesennetzwerke beziehungsweise auch eine unglaubliche Masse an Foren oder ein Austausch, der schwer zu überblicken ist, in den wir auch teilweise gar keine Einsicht haben oder vielleicht auch häufig die Polizei nicht. Ich würde es normalerweise auf jeden Fall unterstützen, dass es fraglich ist, wie es nicht für die Polizei sichtbar sein kann, aber dann doch für die Freier. Aber es funktioniert dennoch. Ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich weiterhin Anzeigen geschaltet werden oder aber Anzeigen geschaltet werden, die Frauen aber ausgetauscht werden oder gerade durch diese Fluktuation, dass eine Frau vielleicht nur eine Woche da ist, es da einen großen Austausch gibt, auch ja, von dann zum Beispiel Frauen aus Rumänien und dann Nigeria oder aber, dass es wirklich wieder ein unglaublich gutes Netzwerk ist, dass die Frauen versteckt sein können in den Wohnungen und es dann ein Netzwerk an Freiern gibt, die Kontakte nicht über das Internet beispielsweise finden. Aber da sind unglaublich viele Fragezeichen, die wir haben.
Es ist auch für die
Fragezeichen.
Polizei ein sehr, sehr schwieriges Feld, weil selbst wenn die Polizei eine Wohnung aushebt, dann findet sie eben oft die Frau oder ein paar Frauen, die meisten sogar sagen, wir machen das freiwillig, weil die Frauen ja denken, ich mache das, um meine Schulden abzubauen und oft nicht realisieren, dass sie da in kriminellen Netzwerken hängen. Und ja, vielleicht findet die Polizei auch noch einen Aufpasser, aber nicht die Hintermänner. Und das ist natürlich dann auch schwierig, da größere Schläge gegen das Netzwerk zu machen. Also von daher, und dazu kommt dann eben auch Ressourcenmangel bei der Polizei, weil Prostitution in Deutschland ja weitestgehend legal ist. Und von daher hat man in diesem Bereich nicht mehr so viele Ressourcen. Und dann ist es schwierig, da effektiv dagegen vorzugehen. Das kann ich gut nachvollziehen.
Noch stellt sich noch die Frage, ob, wenn die Prostitution in dieses komplette Dunkel, in den Dunkelbereich wegrutscht, also da nichts mehr legal ist, niemand mehr gemeldet ist und so, es in sich irgendwelche Privatwohnungen sind, wo sich vielleicht rumspricht im Milieu, dass da Frauen sind, verändert das nochmal die Arbeitssituation für die Frauen selbst, Frau Decker?
Ich denke schon, weil die Frauen dadurch ja noch abhängiger sind und noch weniger Möglichkeiten haben, Dinge wegzulassen, die sie nicht mögen, also sich zu verweigern. Das macht sicher noch mal schwieriger für die Frauen und sie sind eben noch mehr Gewalt und Zwang ausgesetzt.
Noch ein Blick auf die Freier, bevor wir dann nach einer Musik kurz hören wollen, eben wie sie versuchen, diesen Frauen zu helfen auch. Die Freier selber, Frau Decker, was meinen Sie, haben die eine Ahnung, dass es sich da um Sklavinnen regelrecht handelt, von denen sie sich da die Dienste holen?
Also ich glaube vielfach nicht, weil eben die Mädchen und die Frauen ja auch darauf getrimmt sind, ihnen eine schöne, heile Welt vorzuspielen. Und ich glaube auch bei den Freiern findet da so eine Dissoziation statt, dass man das eigentlich gar nicht wissen oder sehen will, was dahinter steckt. Ich meine, der Freier würde sich auch strafbar machen, auch nach heutiger Gesetzeslage schon, wenn er mit einer Frau zusammenkommt, die ganz offensichtlich Opfer von Menschenhandel ist. Das ist ja verboten in Deutschland, aber solange er sich vormachen kann, die macht es freiwillig, ist er auf der sicheren Seite. Natürlich mag es Freier geben und man sieht es ja auch in Freierforen, die schon eine Ahnung haben, was da abgeht, aber die eben, wie gesagt, auch versuchen, das zu verdrängen. Ich weiß nicht, ob Frau Hein da noch was dazu sagen will.
Ja, ich glaube auch, ich sehe das genauso. Viele verdrängen das, aber Macht spielt auch häufig eine sehr, sehr große Rolle in der Prostitution. Und für viele ist es auch einfach, ja, das wollen sie auch. Sie wollen dieses Machtgefälle. Also ich glaube, dass viele gar nicht wissen wollen, wie es der Frau geht, was ihre Geschichte ist, aber natürlich auch, da gibt es auch Freier, die das genießen, dass die Frau in einer Notsituation ist und dass sie das gerade eigentlich nicht machen möchte. Macht spielt eine unglaublich große Rolle in der Prostitution. Und das hört man auch von vielen Frauen, die aussteigen. Wir erleben das auch bei unserer aufsuchenden Arbeit auf dem Straßenstrich. Man muss sich vorstellen, das sind natürlich die niedrigsten Preise, die gezahlt werden in der Prostitution. Und wenn man dann dort teure Autos sieht, weiß man natürlich ganz genau, es hat hier nichts mit dem Geld zu tun. Dann ist natürlich die Frage groß, woran liegt es dann? Und häufig hat das mit Macht zu tun, dass Macht ausgeübt wird, Macht dadurch ausgeübt werden kann. Und wenn der Preis gezahlt wurde, einige Freier denken, sie würden damit die Frau komplett kaufen und können machen, was sie wollen.
Die Sklaverei vor unserer Haustür ist das Thema hier in der Lebenshilfesendung am Internationalen Frauentag. Unsere Gäste sind zwei Mitarbeiterinnen von Solvodi, die sich seit vielen Jahrzehnten, eben die Organisation, die sich seit vielen Jahrzehnten mit dem Thema Prostitution, Zwangsprostitution beschäftigt und Frauen versucht zu helfen, auszusteigen aus diesen Zwangsmechanismen. Eine ganz schwierige Arbeit, wie wir gleich erfahren werden, hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Zum Internationalen Frauentag sprechen wir hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb über die Sklaverei vor unserer Haustüre. Deutschland als Paradies für Menschenhändler. Wir sind im Gespräch mit Maria Decker, der ersten Vorsitzenden von Solvodi Deutschland, und Katharina Hein, die Leiterin der Solvodi Beratungsstelle Bonn. Solvodi kümmert sich seit fast 40 Jahren um Frauen, die in der Prostitution oft unter Zwangsverhältnissen arbeiten. Wir haben gehört, Frau Decker, dass dass einfach ganz, ganz viele mafiöse Strukturen hinter dem Ganzen stecken und dass die Frauen oft versteckt werden und auch so eingeschüchtert sind, dass sie mit niemandem reden wollen. Ich kann mir vorstellen, sie haben das Gefühl, sie wissen irgendwie, sie sind insgesamt, ihre ganze Situation ist ja illegal und wie soll man da vorgehen, jemandem vertrauen, der vor einem steht. Frau Hein, Sie haben erzählt, dass Sie auch auf Kontaktarbeit haben, auf dem Straßenstrich. Wie erleben Sie das denn? Sind denn die Frauen da irgendwie ansprechbar für Sie?
Auf jeden Fall. Das sind dann größtenteils Frauen aus Europa, gerade auf dem Straßenstrich. Die Frauen kennen uns auch schon sehr gut. Das heißt, es gibt da einen guten Austausch. Und wenn die Frauen Probleme haben und wir ihnen helfen können, dann ist die Kontaktaufnahme auch sehr gut. Die Frauen, die Opfer von Menschenhandel geworden sind, aus Nigeria beispielsweise, die erreichen wir meistens durch VerfahrensberaterInnen aus den Flüchtlingsunterkünften. Und das heißt, die Frauen werden dort identifiziert als Betroffene von Menschenhandel, beziehungsweise es gibt einen ersten Verdacht von geschultem Personal, die das erkennen. Und dann wird der Kontakt hergestellt. Also die meisten Frauen, die aus Nigeria kommen, die Opfer von Menschenhandel sind, sind irgendwann nach Deutschland geflohen und wurden in Italien beispielsweise ausgebeutet. Das ist das größte Klientel, was wir hier betreuen.
Das heißt, sie kommen dann eben über diese Flüchtlingsunterkünfte auch an die Frauen, mit denen ins Gespräch. Aber eben, es ist sehr schwierig, ihnen wirklich zu helfen. Auch wahrscheinlich ist es schwierig, da auch ihr Vertrauen zu gewinnen. Die sind ja so oft missbraucht worden, sind hier fremd und haben hier praktisch nur Negativerlebnisse gehabt. Wie schaffen Sie das da irgendwie, mit den Frauen in ein wirkliches Gespräch zu kommen?
Das ist in der Tat sehr schwierig. Das ist natürlich Beziehungsarbeit. Wenn die Frauen bei uns sind, dann klären wir sie natürlich immer erst auf, was wir als Solvodi, was wir sind, wofür wir stehen. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir immer herausstellen, dass wir nicht beispielsweise für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge arbeiten oder für die Ausländerbehörde oder für die Regierung etc. Da haben die Frauen natürlich auch viele schlechte Erfahrungen im Heimatland gemacht, auch ganz viele schlechte Erfahrungen mit der Polizei. Das heißt, da gibt es ein ganz großes Misstrauen in die Behörden. Und natürlich die Frauen, mit denen wir sprechen, die sind absolut traumatisiert. Und da müssen wir sehr, sehr behutsam auch mit umgehen. Und wir als Sozialarbeiterin bei Solvodi müssen natürlich für das Asylverfahren die Geschichte hören, damit wir bestmöglich unterstützen können. Aber auch da brauchen die Frauen Zeit. Also es ist ganz wichtig und das gilt für alles, für das ganze Verfahren, für die Genesung der Frauen. Die Frauen brauchen Zeit. Und auch wenn wir die Geschichte hören müssen, Wir geben den Frauen Zeit, sie müssen sich nicht zwingen, die Geschichte zu erzählen. Und wir versuchen dann natürlich durch Beziehungsarbeiten Vertrauen aufzubauen. Das funktioniert eigentlich immer sehr gut. Bei manchen dauert es länger, bei manchen geht es schneller. Es hilft natürlich, dass wir Frauen sind, ne? Also viele Frauen, die sind so traumatisiert, die können nicht mal mit Männern mehr in einem Raum sein. Und dann versuchen wir natürlich alles zu tun, dass die Frauen hier bleiben können, dass wir ihre Rechte durchsetzen, dass sie Gebrauch machen können von der Bedenk- und Stabilisierungsfrist, auf die sie einen Anspruch haben, wenn sie noch nicht im Asylverfahren sind. Ja, also da brauchen sie auch Zeit. Möchten sie eine Anzeige machen oder nicht? Das braucht Zeit und viel Arbeit, viel Vertrauen. Und ja, meistens gelingt uns das und wir sind wirklich ein sehr, sehr wichtiger Faktor für die Frauen. Also viele Frauen sagen uns, dass wenn sie uns nicht hätten, sie wirklich nicht wüssten, was sie machen sollen. Und das ist natürlich schön zu hören und zeigt einfach, wie wichtig unsere Arbeit ist.
Maria Decker und Katharina Hein sind von Solvodi, der Organisation, die Frauen hilft, aus der Prostitution, aus der Zwangsprostitution auszusteigen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen zu dem Thema Sklaverei vor unserer Haustür haben, dann können Sie gerne anrufen, auch in dieser Sendung unter 089 517 008 008. Die Nummer zur Sendung 089 517 008 008. Frau Hein hat eben gesagt, dass es vor allem bei der Arbeit von Solvodi auch darum geht, dass die Frauen dann hier bleiben können, dass man hier ihre Rechte durchsetzt. Frau Decker, ist es denn für die Frauen eine Option, auch in ihre Heimatländer wieder zurückzukehren? Man möchte das ja zunächst mal meinen, weil die Frauen hier so Furchtbares erlebt haben, dass es sie dann zurückdrängt. Wie erleben Sie das bei Solvodi?
Ja, das ist schwierig, weil eben, wie die Frau Hein anfangs schon sagte, in den Heimatländern auch oft schon Dinge vorgefallen sind, dass Frauen missbraucht wurden, dass sie bei Stiefvätern schlecht behandelt wurden oder ähnliches. Und dass natürlich auch, wenn sie zurückkehren, das oft mit einem großen Stigma verbunden ist. Also von daher ist eine Rückkehr für die Frauen oft sehr, sehr schwierig und muss dann sehr gut geplant und durchgeführt werden. Bei manchen Frauen funktioniert es und da helfen wir, aber es sind eben auch viele Frauen, die dann lieber hier bleiben möchten, weil sie einfach hier mehr Perspektiven für ihr Leben sehen.
Die meisten würden gerne hier bleiben. Wie sieht es denn aus mit den rechtlichen Möglichkeiten? Wenn also jemand Opfer von Menschenhandel war, hat der sie dann die Möglichkeit, auch hier eben eine Aufenthaltsgenehmigung auf Dauer zu bekommen?
Sehr schwierig. Also gerade bei den Nigerianerinnen, da erleben wir, dass die Schutzquote sehr gering ist. Die liegt bei 7, 8% nur, die also hier eine Aufenthaltsgenehmigung oder wenigstens ein Abschiebeverbot bekommen. Meistens wird eben argumentiert, dass die Frauen ja innerstaatliche Fluchtalternativen hätten. Das heißt, sie könnten in irgendeine Großstadt gehen und dort würden die Menschenhändler oder die Familie sie nicht mehr finden. Wenn man weiß, wie die nigerianische Gesellschaft funktioniert, dann versteht man, dass das eben in der Regel keine Option ist, dass die Frauen eben doch sehr schnell aufgespürt werden und wieder zu Opfern gemacht werden. Das Gesetz in Deutschland sieht zwar frauenspezifische Gründe als Fluchtgrund oder als Asylgrund vor, also zum Beispiel Opfer von Menschenhandel oder drohende Zwangsbeschneidung, ähnliche Dinge. Aber wie gesagt, es wird eben oft dann ausgehöhlt mit den sogenannten innerstaatlichen Fluchtalternativen, die keine wirklichen Alternativen sind.
Das heißt, Sie versuchen doch, wenn die Frauen nicht signalisieren, dass sie zurück möchten, ihnen irgendwelche die Möglichkeit zu schaffen, hier zu bleiben. Was gibt es denn da überhaupt für Optionen, wenn sie das rechtlich überhaupt durchbekommen, dass die Frauen hier bleiben können?
Gut, wenn Sie hier bleiben können, dann wird man natürlich schauen, dass Sie eine Ausbildung machen, dass Sie ja irgendwie eine Perspektive für Ihr Leben entwickeln, Ihren Lebensunterhalt sichern können. Und da kann sich ja dann auch wieder die Frau Hein sehr viel mehr sagen, was man da konkret machen kann.
Also generell ist es ein unglaublich langer Kampf. Viele Frauen, die beispielsweise über Italien kommen, dann ist natürlich nach der Dublin-Verordnung muss generell die Frau eigentlich zurück nach Italien, da das Erstankunftsland für das Asylverfahren zuständig ist, aber das auch das Land ist, in dem sie oft ausgebeutet wurde. Das heißt, da muss man dann erstmal, ja, müssen wir einen Anwalt, eine Anwältin engagieren, die die Rechte der Frauen vertritt. Und dann geht es erstmal darum, zu beweisen, warum ist Italien kein mögliches Rückkehrland? Warum kann sie dort nicht hin? Warum ist die Gefahr noch so groß? Und das ist unglaublich schwer. Also die Frauen sind immer in der Bringschuld quasi zu beweisen, warum bin ich dort gefährdet? Und wenn man sich, wenn man das jetzt hört, dann ist das eigentlich absurd, ja. Also die Strukturen sind dort so gut vernetzt, die Mafia ist so gut vernetzt, dass eine Frau natürlich schnell wieder gefunden werden kann. Die Frauen sind traumatisiert und haben Angst, dort zurückzukehren. Das ist das Erste, was wir machen müssen. Und während dieser ganzen Zeit kann die Frau eigentlich noch keinen großen Integrationskurs machen. Das heißt, erstmal versuchen wir, dass sie beispielsweise einen kleinen Deutschkurs machen kann und dass sie stabilisiert wird. Das ist ganz wichtig. Aber eine Frau kann nicht richtig stabilisiert werden, wenn sie immer fürchten muss, dass sie zurückgeschickt wird. Und wenn wir es dann erreicht haben, dass die Frau nicht nach Italien beispielsweise zurück muss, dann läuft das Verfahren erstmal, warum sie nicht zurück beispielsweise nach Nigeria kann. Und da ist wieder genau dasselbe Spiel, was Frau Decker gerade gesagt hat. Sie muss wieder beweisen, warum sie nicht in die nächstgrößte Stadt gehen kann oder in die Hauptstadt Abuja. Und wir lesen da teilweise lächerliche Begründungen, ja, dass eine Frau, die keine, eine 20-jährige, 19-jährige Frau, die keine Familie mehr hat, die keine Eltern mehr hat und die vom Onkel zwangsverheiratet werden soll, sie könnte doch einfach nach Abuja, in die Hauptstadt. Dort könnte sie ja auch, wie sie das schon vorher gemacht hat, Flaschen auf der Straße verkaufen. Und solche Sachen lese ich dann und ich denke mir, das ist doch, das kann man doch nicht glauben. Aber das ist die Realität und das sind Jahre, die dann vergehen. Ne? Und die Frauen sind immer in einem unstabilen Zustand. Und das ist für die Genesung ganz, ganz fürchterlich. Und danach kann man dann schauen, wenn sie ein wenig stabil ist, was möchte sie machen? Können wir Zeugnisse anerkennen lassen, erstmal einen Sprachkurs machen? Kann sie vielleicht eine Ausbildung beginnen? Eine Therapie ist eine ganz wichtige Sache. Die Frauen müssen in der Psychotherapie, die sind wirklich traumatisiert, das muss aufgearbeitet werden und das braucht einfach Jahre. Und es ist unglaublich traurig und macht uns alle auch wütend, dass die Frauen immer in einem so unstabilen Zustand gelassen werden und sich nicht erholen können von den ganzen traumatischen Erlebnissen, die die erlebt haben.
Also eine ganz mühsame Arbeit, den Frauen zu helfen, an die sie dann schließlich auch wieder mit einer mühsamen Arbeit rankommen. Ich würde jetzt gerne noch den politischen Umgang mit dem ganzen Thema schauen. Es wird ja immer wieder diskutiert. Es gab vor 4 Jahren dieses Prostitutionsschutzgesetz, das in Deutschland verabschiedet wurde. Und eigentlich sollte das die Frauen ja eben gerade vor diesem Menschenhandel schützen, dass das nicht wirklich funktioniert, haben wir von Ihnen schon gehört. Im Gegenteil gibt es Kritiker, die sagen, dass damit mit der Legalisierung der Prostitution überhaupt den Ermittlungsbehörden nicht nur Mittel genommen wurden, also Personal schlicht und einfach, sondern auch die Zugriffsmöglichkeiten sehr viel schwieriger geworden sind, weil man ständig beweisen muss, dass es jetzt eben illegal ist und eben nicht legal. Wie sehen Sie denn das viel diskutierte schwedische Modell, nachdem der Kauf von Sexdiensten an sich verboten ist und auch unter Strafe gestellt wird? Da gab es jetzt erst jüngst wieder einen Fall, wo da eben eine Gruppe aufgeflogen ist. Da war ein berühmter Boxmeister dabei. Der musste ja regelrecht gesellschaftlich Abbitte leisten und hat sich öffentlich entschuldigt, dass er sowas Dreckiges getan hat, wie eben eine Frau zu kaufen. Und selbst das hat offensichtlich nicht gefruchtet. Ich habe dann gelesen, dass auch irgendwelche Bücher dann vom Markt genommen wurden und so. Also da wird anscheinend in Schweden der Kauf oder über die Prostitution an sich, also das Nutzen von Frauenkörpern gegen Geld, meistens sind es ja Frauen in allen meisten Fällen, das wird nicht nur bestraft, sondern auch wirklich gesellschaftlich geächtet. Haben Sie das Gefühl, dass dieser Ansatz mehr Frucht bringt?
Also ich kann mir das schon gut vorstellen, weil die Erfahrung in den nordischen Ländern, also Schweden und Norwegen, damit sehr gut sind. Es sind eigentlich mehrere Säulen, auf denen das nordische Modell steht. Das eine ist, was Sie erwähnt haben, das Sexkaufverbot, dass also die Freier sich strafbar machen und dass eben nicht die Frauen kriminalisiert werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das andere ist, dass den Frauen Alternativen geboten werden, Ausstiegshilfen. Und das dritte ist eben die gesellschaftliche Bewusstseinsmachung, welches Frauenbild wollen wir in der Gesellschaft haben. Die drei Komponenten müssen zusammenkommen. Und was man eben in Schweden und Norwegen gesehen hat, ist, dass es sehr viel weniger Frauen gibt, die in die Prostitution gehen und dass vor allen Dingen die organisierte Kriminalität dahinter ausgetrocknet wurde. Und das ist eben wichtig, dass diese mafiösen Strukturen, von denen wir gesprochen haben, dass die zurückgedrängt werden. Und von daher glauben wir, dass es durchaus auch ein Ansatz sein kann für Deutschland. Auch Frankreich hat es ja eingeführt mittlerweile. Also wir wären nicht die Einzigen in Europa.
Es heißt wohl, jeder in Umfragen angeblich, jeder 10. Schwede sagt, er hätte schon mal Sex gegen Geld gekauft. Aber dann heißt es dann, wenn man genauer schaut, 80% dafür sind davon nach Deutschland gefahren. Also das zeigt ja, dass es bei uns sehr viel besser möglich ist als in Schweden zum Beispiel. Jetzt möchte ich gerne Frau Jure mit in diese Sendung holen. Sie ruft uns aus Wildpolstein an. Wo liegt das ungefähr? Können Sie uns kurz sagen, dass wir Sie einordnen können?
Ich von Nürnberg.
In der Nähe von Nürnberg. Ich grüße Sie, Frau Jure. Guten Tag. Was möchten Sie uns sagen?
Die Frage haben Sie schon beantwortet, dass durch die Legalisierung eigentlich die Situation noch schlechter geworden ist. Also ich habe da eine Fernsehsendung gesehen, wo dann die Frau Künast gesagt hat, naja, da müssen wir halt nachbessern. Aber die zweite Frage habe ich dann noch. Ich habe mal gelesen, dass für Europa das steuerlich sehr lukrativ ist, das Prostitutions- und auch das Drogengesetz. Können Sie dazu mehr sagen?
Also verdient der deutsche Staat an der Prostitution, wäre ja dann die Frage.
Auf europäischen Ebene hat es da
gesagt. Oder Europa.
Ja. Ja.
Frau Decker?
Ja, auf jeden Fall, weil da, wo die Prostitution legal ist, müssen eben Steuern gezahlt werden. Es funktioniert in Deutschland oft so, dass die Frauen gewissen Betrag als Pauschale pro Tag abgeben müssen. Das wird meistens über Bordellbetreiber oder Zuhälter abgeführt. Ich habe mal die Summe von 18 Euro gehört. Also in der Größenordnung pro Tag bewegt sich das. Und der Staat macht damit natürlich Millionen, wenn nicht sogar Milliarden an Umsatz.
Ja.
Das heißt, das Verbieten der legalen Prostitution würde dem Staat Nachteile verschaffen, kurz gesagt.
Ja, wobei wir sagen ja nicht, es soll die Prostitution verboten werden, sondern es soll der Sexkauf verboten werden. Aber es würde dem Staat Nachteile verschaffen. Aber auf der anderen Seite ist eben die Frage, will sich der Staat an der Ausbeutung von Frauen bereichern?
Das sind ja wir, da können wir als Bürger ja durchaus sagen, davon wollen wir kein Geld haben.
Genau. Also wir würden es ja auch nicht wollen, wenn auf Drogenhandel oder sowas Steuern erhoben werden und dann sagen, ja, dann verkauf doch Drogen, da verdienen wir ja klasse damit. Das kann doch nicht sein.
Ja, und da ist ja unser Mitdenken gefragt, denke ich mal.
Genau. Dankeschön, Frau Jure, für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen. Als nächste Hörerin begrüße ich Frau Wolf aus Ravensburg. Frau Wolf, grüß Sie Gott, guten Morgen.
Ja, guten Morgen miteinander. Mir wirft sich jetzt ganz arg die Frage auf, bei uns sind Wahlen nächsten Sonntag. Wen wählt man denn bei uns noch? Wir haben lauter Parteien mit dem C vorne dran. Na gut, wir haben jetzt die Grüne, aber vorher waren es 60 Jahre CDU-Regierung in Baden-Württemberg und auch deutschlandweit sind Wahlen. Wen wähle ich denn, wenn unsere christliche Parteien nicht fähig sind, vernünftige Gesetze zu machen?
Ja, ich meine, wir können jetzt keine konkrete Wahlempfehlung abgeben, aber vielleicht können Sie, Frau Decker, vielleicht kann Frau Decker sagen, kurz, welche Partei sagt denn was zu diesem Thema? Das wäre ja mal spannend.
Ja, es ist ganz schwierig, weil sich keine Partei da eindeutig positioniert. Es gibt Politiker quer durch alle Parteien, die sich für ein nordisches Modell ausgesprochen haben. Das sind Politiker von der CDU, von der SPD dabei. Entschuldigung?
Frauen beschütze und die Männer strafe.
Ja. Also es geht durch alle Parteien durch. Wahrscheinlich, Frau Decker, bleibt einem nichts anderes übrig, als sich zu erkundigen, was die konkrete Person, die man da dann konkret wählen kann, für eine Position zu dem Thema hat. Und das vielleicht durchaus auch mal zu signalisieren, dass einem das ein wichtiges Thema ist.
Ja, und das ist eben etwas, was in vielen Wahlkreisen auch Bürger machen oder Bürgerinnen, dass sie die Kandidaten dort konkret fragen, wie stehen sie zum nordischen Modell?
Ja gut, das ist vielleicht nur eine gute Idee. Ja, jetzt dieses Jahr ist es ein bisschen schwierig, da ja groß keine Wahlveranstaltungen sind, aber man müsste sich wirklich mehr dafür einsetzen.
Also ja, E-Mail schreiben.
Für die Bundestagswahl, da ist ja noch Zeit und Vorlauf. Schreiben Sie die Kandidaten in Ihrem Wahlkreis an und fragen Sie, wie Sie dazu stehen.
Das ist schon ein guter Tipp. Bedanke ich mich recht herzlich.
Ja. Dankeschön, Frau Wolf. Alles Gute Ihnen noch. Ja, ich möchte noch eine ganz kurze Anmerkung, bevor wir zur nächsten Hörerin kommen, zum Thema Wahlen. Ich habe ein Wahlplakat neulich gesehen in Rheinland-Pfalz. Ich muss sagen, ich war etwas schockiert von einer Partei, die sich dort zur Wahl stellte. Da stand drauf, da war eine Frau zu sehen, die sich so ins Dekolleté fasst mit einem etwas lasziven Blick und dann deutsche Frauen kein Freiwild. Ausrufezeichen, kapiert, Fragezeichen. Da habe ich, mein erster Gedanke war, warum deutsche Frauen, warum nicht einfach Frauen? Also das war der erste Gedanke. Da stellt sich für mich schon die Frage, was steckt da für ein Frauenbild überhaupt hinter, wenn es um den Schutz von Frauen geht?
Ja, die Plakate habe ich auch gesehen. Die sind, glaube ich, mittlerweile auch aus dem Verkehr gezogen. Aber es ist richtig, es ist ganz furchtbares Frauenbild, was dahinter steht oder was generell hinter dem System Menschenhandel und Prostitution steht, dass man eben eine Frau kaufen kann, dass ich 30 Euro zahle und dann kann ich mit ihr machen, was ich will. Das hat mit Menschenwürde dann nicht mehr sehr viel zu tun.
Ja, suggeriert ja auch, dass es mit die deutschen Frauen nicht, aber mit anderen geht's dann halt. Also das fand ich eine katastrophale Botschaft. Da lohnt sich's wahrscheinlich schon hinzugucken, welche Partei sagt da ganz genau was. Dann kommen wir jetzt zu Frau Wendrich, die uns aus Landshut anruft. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott, ich habe eine Frage. Und zwar, ist jetzt schon 1,5 Jahre her. Und da habe ich auch über das diskutiert. Es waren mehrere Frauen zusammen, jüngere, ältere, auch mehr als europäische Frauen. Und dann habe ich gesagt, also dass das bei uns gar nicht geht und Bordell von Europa, wo sind wir denn? Und dass eben das schwedische Modell gut wird. Und dann bin ich so was von angegriffen worden, weil ich die Frauenrechte total einschränke und mein Denken nur gegen die Frauen geht und die Frauen können das selbst entscheiden, was sie machen. Was antwortet man auf sowas? Ich traue mir da gar nichts mehr sagen unter Frauen.
Genau, das ist ja, ich meine, die Argumente, die Ihnen da entgegenkommen, sind ja die auch in der Politik durchaus laut werden. Und da prallen tatsächlich die Ansichten aufeinander. Ich habe manchmal den Eindruck, Frau Decker, da geht es auf der einen Seite um ein Idealbild, nämlich die selbstbestimmte Frau, das dann auf eine Realität prallt, die mit dem ganzen Thema überhaupt nichts mehr zu tun hat.
Genau, also es wird da versucht zu suggerieren, dass die Frauen das ja freiwillig machen und das darf man ihnen doch nicht beschneiden. Aber nach unserer Erkenntnis ist es eben nur ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz, wenn überhaupt, die das freiwillig machen. Und der größte Teil der Frauen steckt eben in Zwangsstrukturen, sei es Menschenhandel, sei es ökonomische Strukturen, also Armut, und die machen das bestimmt nicht freiwillig. Und da ist jetzt eben die Frage, als Gesellschaft, als Politik, wen muss ich schützen? Muss ich die Frauen, die 5% schützen, die das vielleicht freiwillig machen, die aber eben auch in der Regel sich dann auch anderweitig gut behaupten können im Leben? Oder muss ich die 95% schützen, die arm sind, die ausgebeutet werden, die keine Chancen haben? Wem fühle ich mich verpflichtet und welche Rechte, welche Selbstbestimmung ist mir da wichtiger? Und da ist unsere Position klar, dass wir eben auf der Seite stehen der Frauen, die eben zu den Schwächsten gehören, eben die nigerianischen Menschenhandelsopfer, die Frauen, die auf dem Straßenstrich ausgebeutet werden und so weiter.
Die behaupten alle, dass das ist nur hochgespielt, was ich da sage, und das entspricht überhaupt nicht der Realität. Und ach, das ist so schlimm, das sind ja Frauen.
Es gibt vielleicht, Frau Wendrich, da würde ich Frau Decker nochmal fragen, vielleicht gibt es ja irgendwelche gut gemachten Informationen, die man dann sagen kann, dann schau mal nach, da gibt es die Doku so und so, die ist gut gemacht und die zeigt, dass die Realität einfach eine andere ist. Gibt es da etwas, worauf man verweisen kann?
Ja, also es gibt mehrere Materialien. Man kann zum Beispiel auch auf die Website des Bündnisses Nordisches Modell gehen. Da findet man einiges. Die wird gerade auch noch ausgeweitet. Da findet man gute Materialien. Aber Sie haben recht, es sind die Argumente, die immer wieder kommen. Aber es entspricht eben nicht der Realität. Die Realität ist, dass über 90% der Frauen in der Prostitution aus dem Ausland stammen, meistens aus sehr armen Ländern und Verhältnissen kommen, und die sind nicht hier, weil das so toll ist.
Ja, Frau Wendrich, dann manchmal stehen die Meinungen dann gegeneinander, und es ist gut, wenn man dann Material an der Hand hat, wenn Sie uns ein bisschen Zeit geben. Ich werde dem Hörerservice die Website auch zur Verfügung stellen, damit man dann weiß, wo man vielleicht sich noch genauer informieren kann. Kann man ja auch durchaus sagen, ja, du siehst es so, aber schau dir das und das mal an. Da wirst du sehen, das sehen andere Leute ganz, ganz anders. Und das sind auch Frauen, denen es wirklich um die Frauen geht.
Aber ich Danke. Bin halt frustriert, dass da Frauen viel extremer reagieren wie die Männer. Die sagen zu dem Thema nichts, aber die Frauen sind da ganz extrem.
Ja, es ist ja auch so, Frau Decker, scheint mir, dass in jedem Beitrag, der auch in den Medien dazu läuft, fast immer doch jemand da ist, so der Quotensprecher sozusagen für die freien Prostituierten, die bekommen, die haben dann immer wieder auch diese Stimme natürlich, und die wollen dann auch ihre eigenen Interessen natürlich darstellen. Das ist ja richtig, ist ja klar. Und es wird dann einfach nicht gesagt, dass das ein winziger Prozentsatz ist. Aber gut, vielen Dank, Frau Wendrich, für Ihren Anruf. Und ja, Frau Decker und Frau Hein, vielen, vielen Dank, dass Sie uns heute am Weltfrauentag so erzählt haben, was Sie eben versuchen, auch für diese Frauen zu tun, die in Zwangsprostitution in den mafiösen Strukturen hängen bleiben und da nur noch ganz, ganz schwer rauskommen. Wir ahnen, was das wirklich für eine mühsame Arbeit ist. Was wünschen Sie sich denn, Frau Decker, für Solvo, die jetzt für die nächsten Jahre?
Ja, ich würde mir wünschen, dass ein gesellschaftliches Umdenken stattfindet, dass da Bewusstsein dafür wächst, dass in diesem Bereich sehr viel Zwang, sehr viel Ausbeutung, sehr viel Gewalt und Kriminalität herrscht und dass sich da eine breite gesellschaftliche Front aufstellt, um eben diese Strukturen zu bekämpfen. Natürlich wünsche ich mir auch, dass der Staat, die öffentlichen Mittelgeber, uns Mittel zur Verfügung stellen, damit wir als Fachberatungsstellen dann eben auch diese Arbeit leisten können, die Frau Hein ja sehr eindrücklich beschrieben hat, eben Tag für Tag vor Ort mit den Frauen zu arbeiten, dass die eben sich ein neues Leben aufbauen können. Das ist ganz wichtig.
Ja, da gehören ja auch, Frau Hein, Schutzwohnungen zu und ganz viel mehr, außer noch der vielen Zeit, die Sie in die Beratung stecken.
Genau.
Vielen Dank, dass Sie bei uns hier von Ihrer Arbeit berichtet haben. Wir hoffen, dass der eine oder andere nochmal hinhört bei dem Thema und vielleicht eben vor entsprechenden Wahlen auch bei den Abgeordneten sich meldet und sagt, hören Sie zu, das ist ein Thema, das mir wichtig ist. Ich möchte gerne wissen, wo Sie da stehen und was Sie da zu tun gedenken. Vielen Dank, Frau Decker und Frau Hein. Alles Gute, und Gabi Fröhlich wünscht Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen guten und gesegneten Tag. Nicht ohne noch die Nummer von unserem Hörerservice durchzugeben, wo dann in Kürze auch noch ein paar Informationen mehr stehen werden. Unter 08328 921 110 erreichen Sie unseren Hörerservice, 08328 921 110.